Ja, wie die meisten ja wahrscheinlich wissen, ihr kriegt ja den Newsletter von uns, war ich am 5. September, bin ich nach Porto geflogen und habe dort den Jakobsweg gepilgert, von Porto bis nach Santiago de Compostela in Spanien an der Atlantikküste entlang, 280 Kilometer, keine Blase, keine rote Stelle, kein Muskelkater, allerdings habe ich am Anfang ein bisschen zu viele Kilometer gemacht, deswegen ist mein Knöchel noch nicht ganz so, wie er sein sollte, aber das kommt sicherlich noch. Und ich bin auch immer wieder an Weinstöcken vorbeigekommen und am 1. September habe ich ja gepredigt über Jesus' Wort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben und konnte mir das nochmal ganz konkret angucken, wie das aussieht. Und darum wird es auch heute in der Predigt wieder gehen, um das, was dieses Bild ausdrückt, diese Intimität, diese Nähe mit Jesus. Und natürlich war das auch mein Grund, warum ich diese Wanderung, diese Pilgerreise gemacht habe, einfach um Zeit mit Jesus zu haben, um 5, 6, 7 Stunden alleine unterwegs zu sein. Natürlich sind auch andere Pilger unterwegs, aber man kann sich da auch alleine kann man laufen und das ist auch völlig in Ordnung. Und von daher hatte ich wirklich eine sehr intensive Zeit und ein paar Bilder, 3 Bilder sind es, glaube ich, und ein kleines Video habe ich mitgebracht, um euch daran kurz mal teilnehmen zu lassen, teilhaben zu lassen, was ich erlebt habe. Genau, das ist der Fluss Douro. Im Hintergrund sieht man den Atlantik. Der fließt dann dort in den Atlantik. Da bin ich am Freitag, dann Donnerstag hingeflogen. Am Freitag ging es los.
Kann man das nächste Bild? Wow, das sind mal wunderschön beschnittene Trauben. Hier überall voll hängen die Reben. Da sind die blauen Trauben. Echter Wahnsinn. Da drüben dann die weißen bzw. grünen, passend zu meiner Predigt vom 1. September. So sieht es dann aus, wenn das richtig gemacht wird. Echt cool.
So ging es immer wieder durch solche Wege. Es war wirklich sehr, sehr eindrücklich und schön. So, und dann die Kathedrale von Santiago de Compostela. Ich hatte 2 Wochen strahlend blauer Himmel, oftmals 30 Grad oder zumindest 25 und einmal 10 Minuten Regen am Dienstag. Und jetzt habe ich immer mal wieder nach dem Wetter geguckt, jetzt sind dort gerade wirklich Regen, 24 Stunden Regen seit mehreren Tagen. Soll auch nächste Woche noch so gehen, also ich danke Gott da von ganzem Herzen, dass ich das so erleben durfte. Ja, man ist doch lieber nass von sich selber als von oben. Also mir geht es so, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, also heute nochmal diesen Gedanken der Intimität und Nähe mit Jesus möchte ich gerne aufgreifen. Und ich glaube meines Erachtens, dass es leicht ist, wenn es uns gut geht, wenn wir nicht zu sehr berufliche oder familiäre Probleme haben, wenn wir gesund sind, dass wir dann diese Beziehung mit Jesus, dass uns leichter fällt, die zu pflegen, die zu halten, die einfach im Austausch mit Jesus zu sein. Zumindest geht es mir so. Ja, wenn ich dann manchmal down bin, wenn irgendwas passiert ist, wenn irgendwas kommt, was ich nicht gesehen habe, dann muss ich mich eher mit einer Kraft ermannen und sagen, oh, wie gehe ich jetzt mit dieser Herausforderung? Aber wenn es mir gut geht, da fällt es mir leicht. Und heute wollen wir uns mal so eine Situation anschauen, wenn es nicht so gut geht, wie wir dort reagieren können, wie wir die Nähe zu Jesus bewahren können, dieses Bewusstsein, dass er bei uns ist, wie wir das leben können. Wir schauen dazu eine Episode aus dem Leben von David an. Von König David, und zwar als er noch nicht König war. David musste sich ja mal eine ziemlich lange Zeit dauerhaft vor Saul, seinem Vorgänger, verstecken. Der wollte ihm an den Kragen. Und mit insgesamt 600 weiteren Männern fand er schließlich Unterschlupf bei einem Philisterkönig. Die Philister waren ja die Feinde Israels, aber der König dort in Ziklag, König Achish, der hat dem David und seinen Leuten Unterschlupf gewährt. Und hat gesagt, ihr könnt bei uns wohnen und leben, aber ihr müsst eines machen. Ihr müsst immer mal wieder nach Israel gehen und dort ein israelisches Dorf überfallen und ausrauben. Das wäre dann so die Bedingung. Und David hat gesagt, ja, das machen wir, aber er ist natürlich nicht nach Israel gegangen, hat die Israeliten überfallen, sondern er ist nach Amalek gegangen und hat die Amalekiter überfallen. Und der König Achish, der war ziemlich beeindruckt von den Raubzügen Davids und ziemlich begeistert davon, wie viele Wertgegenstände und Schätze er da immer wieder mitbringt. Und David war, wie gesagt, nicht alleine. Er hatte 600 Männer dabei. Das waren so die Vagabunden in Israel, die Ausgestoßenen, die Gesetzlosen. Die hatten sich über die Monate David angeschlossen. Zusammen mit ihren Frauen, da auch Davids Frauen waren dabei und teilweise sogar waren sie mit ihren Kindern unterwegs und waren dort eben in Ziklag im Philisterland. Und eines Tages planen mehrere philistische Könige einen Angriff auf Israel. Und der König Achish, der lädt den David ein, der sieht ja, wie toll der gegen Israel kämpft und sagt, David, du kommst mit, wir planen einen größeren organisierten Angriff auf Israel. Und David kommt natürlich in ein moralisches Dilemma und überlegt sich schon, wie er mit der Situation umgeht. Er zieht mit seinem Heer erstmal dort an die Stelle, wo der Kampf stattfinden soll. Und jetzt ist es so, dass die anderen Philisterkönige diesem David nicht trauen. Und sie gehen zu Achish und sagen, also hier, der David, der ist doch selber Israelit, der kommt uns auf keinen Fall mit auf diesen Kampf. Und der Achish sagt, David, tut mir leid, die anderen wollen dich nicht dabei haben, ihr müsst leider wieder gehen. Also geht David zurück mit seinen 600 Leuten in dieses Dorf, in diese Stadt Ziklag. Und als sie über den letzten Hügel kommen und die Stadt sehen, da sehen sie nur noch rauchende Ruinen. Die ganze Stadt ist zerstört, kein Mensch ist mehr da, sind alle gefangen genommen worden. Und zwar kamen die Amalekiter und haben Rache genommen und haben den ganzen Ort zerstört und die dort anwesenden Frauen und Kinder verschleppt. Und an der Stelle steigen wir mal in den Originaltext der Bibel ein. Wir lesen davon in 1. Samuel Kapitel 30, die Verse 1 bis 6. Und ich lese sie vor. Ich weiß nicht, ob ihr sie und sie lesen kann. Doch, sollte gehen. Da heißt es, zwei Tage später kamen David und seine Männer nach Ziklag zurück. Inzwischen waren die Amalekiter im Südland eingefallen und hatten Ziklag in Schutt und Asche gelegt. Sie hatten niemanden getötet, sondern alle Frauen und Kinder gefangen genommen und verschleppt. David und seine Leute kamen zurück zu dem rauchenden Trümmerhaufen, der einmal Ziklag gewesen war, und sahen, dass ihre Frauen, Söhne und Töchter alle verschleppt worden waren. Da schrien sie vor Schmerz laut auf und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. Auch Davids Frauen Ahinoam aus Jezreel und Abigai aus Karmel, Nabals Witwe, waren entführt worden. David befand sich in einer schwierigen Lage. Seine Leute sprachen schon davon, ihn zu steinigen, denn alle waren erbittert über den Verlust ihrer Söhne und Töchter. Wie wird David wohl jetzt mit dieser schwierigen Situation umgehen? Darum geht es. Wie wird er damit umgehen? Warst du schon einmal in solch einer Situation, also jetzt nicht in solch einer kriegerischen Auseinandersetzung, auf keinen Fall, das meine ich nicht, sondern ich meine das Verhalten von Davids Soldaten. Also ich glaube nicht, dass David einen von diesen Männern, die mit ihm unterwegs war, gezwungen hatte, mit ihm mitzukommen. Und diese Männer waren ja in Israel Ausgestoßene, die hatten ja gar kein Bürgerrecht dort in Israel und waren letztendlich froh gewesen, dass sie mit David ein Auskommen hatten, dass sie wohnen konnten, dass sie mit ihren Beutezügen auch genug Einkommen haben, um ihre Familien zu versorgen und ein gutes Leben zu leben. Das war ja alles freiwillig gewesen, sie hatten sich freiwillig dem David angeschlossen. Und dann kommt es zu diesem Unglück, ein großes Unglück. Und bei allem dürfen wir nicht vergessen, dass auch David von dem Unglück betroffen war. Auch seine Frauen waren verschleppt worden. Er war genauso betroffen von dem, was dort in Ziklag passiert war. Und dann lesen wir davon, wie Davids Männer, wie es denen ging. Sie schrien vor Schmerz laut und weinten, bis sie völlig erschöpft waren. In der Lutherbibel heißt, bis sie nicht mehr weinen konnten, bis keine Tränenflüssigkeit mehr da war. Und danach verwandelt sich ihre Traurigkeit in Zorn. Und nicht etwa in Zorn gegen die Amalekiter, die das alles veranstaltet haben, sondern in Zorn gegenüber David. Sie sagen, sie sprachen davon, ihn zu steinigen. Er war es ja, der sie immer wieder in die Schlachten mit den Amalekiter geführt hat. Er war, der entschieden hat, dass man die Stadt Ziklag ohne Schutz zurücklässt. Er war der, der sie mitgenommen hat auf diesen Kriegszug und der es den Amalekitern erstmal ermöglicht hat, diesen Ort zu überfallen. Also es sind doch echt verdrehte Tatsachen, oder? Alle profitieren sie von David und jetzt läuft was so nicht, wie es laufen soll und dann wenden sie sich gegen ihn. Ich weiß nicht, ob du solche Situationen in deinem Leben kennst, wo du dich einsetzt für deine Familie, für Kollegen, am Arbeitsplatz, wo du dich einsetzt für Freunde, dir besonders viel Zeit nimmst, irgendetwas aushilfst, irgendetwas machst, wo du zuhörst, wo du es gut meinst und dein Bestes gibst, vielleicht auch auf Arbeit und Verein, in der Gemeinde. Und dann läuft irgendetwas nicht so, wie es geplant war. Es muss noch nicht mal irgendein Fehler von dir sein, irgendein Unglück, ein Unfall. Irgendetwas kommt nicht so raus, wie du dir das vorgestellt hast oder wie die anderen sich das vorgestellt haben. Und plötzlich wenden sich die Leute gegen dich und machen dir Vorwürfe. Sagen, wie konntest du es nur so weit kommen lassen? Hast du das nicht kommen gesehen? Hast du dir keine Gedanken gemacht? Wann bist du das letzte Mal ungerechtfertigt für etwas angegriffen worden? Wann hat man dir das letzte Mal ungerechtfertigt Vorwürfe gemacht, obwohl du eigentlich dein Bestes gegeben hattest? Und wie hat sich das angefühlt? Schmerzhaft? Ablehnend? Ungerecht, mit Sicherheit, ungerecht oder auch missverstanden. Du verstehst die Welt nicht mehr. Wie kann man sich nur gegen dich wenden, wenn du doch in all dem, was du getan hast, dein Bestes gegeben hast? Du hast es nur gut gemeint und jetzt kommt einer und macht dir deswegen Vorwürfe. Ich denke, wir alle kennen diese Situationen. Und dann kommen so zwei Wege in uns auf, innerlich, wie wir jetzt reagieren können. Der erste Weg, wir überlegen uns Worte, die wir gebrauchen, um den anderen an den Kopf zu werfen. Oder wir sagen, ja, für die mache ich nie wieder was. Wir entscheiden uns in einer Handlung, den anderen zu zeigen, dass wir so nicht mit uns umgehen lassen. Oder wir ziehen uns zurück, der andere Weg, und sagen, ja, dann guck selber, wie du damit klarkommst. Wir igeln uns ein und sagen, ist mir doch alles egal, mach doch deinen Mist selber. Und ich denke, wir alle kennen diese Situationen, in denen wir uns ungerecht behandelt fühlen und dann nach dem einen oder anderen Weg uns entscheiden und stellen dann oftmals fest, dass dieser Weg noch mehr Konflikte verursacht, wir vielleicht noch mehr missverstanden werden und wir noch mehr eventuell in eine Isolation kommen. Also die zwei Lösungswege, ich glaube, die sind naheliegend. Und gleichzeitig gibt es noch einen dritten. Und diesen dritten, den wählt David in dieser Situation. Und den wollen wir uns zusammen anschauen. Und ich gebrauche jetzt nicht mehr die Hoffnung für alle, sondern die Luther-Übersetzung, weil die ein schönes Bild dessen gebraucht, was David dort tut. Wir lesen nochmal den Vers 6. Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Da sind 600 Männer kriegserfahren und die sammeln Steine. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Also manchmal versagen die Systeme, die uns eigentlich unterstützen sollen. Die Freunde sind plötzlich nicht mehr freundlich, die Familie ist nicht verfügbar. Pastor reagiert komisch, Gemeinde ist irgendwie nicht da. Und wenn dann niemand mehr da ist, der dir helfen kann, dann gibt es noch einen Weg, den wir gehen können. Und das tut David. Er wendet sich Gott zu. Er stärkt sich bei seinem Gott. Er schöpft bei Gott neue Kraft. Für mich ist das wirklich, sprengt mein Denken, ja, zu sehen, was die dort alles durchmachen und die Steine sammeln. Und dann heißt es, David aber stärkte sich bei seinem Gott, bei seinem Herrn, bei dem Herrn, im Herrn, seinem Gott. So. Ich habe bei einem irischen Evangelisten, Charles McIntosh heißt er, der vor 200 Jahren geboren wurde, einen schönen Absatz gefunden, der das wunderbar beschreibt, was David hier macht, und ihr findet es auch im Gottesdienstflyer. Er sagt, glücklich der Mann, der sich in einem Augenblick aus den tiefsten Tiefen menschlichen Jammers zu Gott und seinen nie fehlenden Hilfsquellen erheben kann. Der Glaube weiß, dass Gott aller menschlicher Not, Schwachheit, Sünde und Verkehrtheit gewachsen ist. Gott steht über allem und genügt für alles. Und das Herz, das im Glauben ihn ergreift, wird über alle Prüfungen und Schwierigkeiten des Weges erhoben. In einem Augenblick kann uns Gott erheben aus den tiefsten Tiefen menschlichen Jammerns zu göttlichen Hilfsquellen. Wow, David stärkte sich im Herrn und fand dort eine Kraftquelle. Und die Geschichte, ich erzähle sie nicht weiter, die nimmt dann einen guten Ausgang. Aber zuerst einmal brauchte David diesen Rückzug. Es ist Alleinsein mit Gott und sich bewusst werden, wer er ist, wer Gott ist und was in Gott möglich ist. Und jetzt kommt der Punkt, den ich eigentlich heute Morgen machen möchte. Ich glaube, dass uns dieser dritte Weg nur dann gelingt, wenn wir einen Lebensstil der Nähe zu Gott pflegen. Ich glaube, dass uns dieser dritte Weg nur dann gelingt, wenn es uns zur Gewohnheit ist, mit Gott zu verkehren, mit ihm im Austausch zu sein, mit ihm unterwegs zu sein. Wir alle kennen Unglücke und lernen dann in diesen Unglücken zu beten und sind dann oft enttäuscht, wenn das nicht die Wendung nimmt, die wir uns erhoffen. Aber wir vergessen dabei, dass wir keine Beziehung zu Jesus haben. Ja, wir sind sein Kind, aber es findet keinen Ausdruck in der Zeit, die wir investiert haben. Es findet keinen Ausdruck in unserem Alltag, es findet keinen Ausdruck in unserem Leben. Ich glaube, es braucht die Zeiten, wo wir das Jesuswort, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wo wir das pflegen. Und ich habe bei der Predigt am 1. September etwas gesagt, was ich jetzt gerne wiederholen möchte. Ich glaube, die Qualität deiner Beziehung mit Jesus hängt von der Zeit ab, die du mit Jesus verbringst. Ich habe das deutlich gemacht mit meiner Frau. Ich kann keine gute Beziehung mit ihr haben, wenn ich keine Zeit mit ihr verbringe. Warum soll das mit Jesus anders sein? Dich mit ihm auszutauschen, auf ihn zu hören, von ihm zu lernen, ihm dein Herz für die Dinge zu öffnen, die dich belasten, die dich erfreuen, die dich beglücken, die dir Sorge machen, mit ihm in den Austausch zu gehen, dass du mit ihm dein Leben bewegst. Und es gibt für eine gelingende Jesus-Beziehung keine Abkürzung. Es geht nicht anders, als dass wir Zeit investieren. Haben wir die Zeit? Also ich habe die Zeit nicht. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe die Zeit nicht. Ich werde eingenommen von vielen Aufgaben den Tag über, die ich umzusetzen habe. Ich habe die Zeit nicht. Aber nehme ich mir die Zeit? Ja, unbedingt. weil sie kommt nicht von alleine. Ich muss sie mir nehmen. Ich muss sie mir fest einplanen. Und sich Zeit für Jesus zu nehmen, fängt dort an, wo ich mir einen Ort plane, um Jesus zu begegnen. Also wenn du nicht weißt, wo du dir die Zeit nimmst, um Jesus zu begegnen, dann wird es wahrscheinlich nicht stattfinden. Ich habe zu Hause bei uns im Wohnzimmer so einen schwarzen Ledersessel, das weiß meine Familie, das ist mein Sessel, wenn ich ins Wohnzimmer komme und hier sitzt jemand, dann muss aufspringen. Nicht ganz so, aber das ist mein mit Jesus Zeit haben Sessel, wo ich meine Bibel lese, wo ich bete. Und ich habe so einen Ort gebraucht, damit ich eine Gewohnheit entwickeln kann. Leschi grinst noch vom Aufspringen, sie kennen das. Hast du so einen Ort? Es kann auch im Auto sein, auf der Fahrt zur Arbeit, was auch immer. Aber versteht ihr, wenn wir nicht planen und eine Gewohnheit entwickeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit eher groß, dass es nicht passiert, dass wir Zeit mit Jesus verbringen. Es braucht gute Gewohnheiten und gute Gewohnheiten entstehen durch einen guten Plan. Und wenn du diese Zeiten im Moment noch nicht hast, dann möchte ich ermutigen, dir einen Plan zu machen. Dir zu überlegen, wo kann das aussehen? Wo kann ich Jesus begegnen? Wo kann ich diese Zeit mit Jesus verbringen? Und wenn du den Ort kennst, dann wäre es noch gut, dir zu überlegen, zu welcher Zeit du Zeit mit Jesus verbringst. Wann du die Bibel liest, wann du betest. Es zu sagen, ich lasse es reinfließen in deinen Tag. Ich bin jetzt da nicht der, der da beurteilt, aber du kannst es selber beurteilen, wie gut es dir gelingt, zu sagen, ich mache das unter dem Tag. Wenn es gut gelingt, super. Wenn es nicht gelingt, probier was anderes aus. Also wir überlassen es nicht dem Zufall, sondern wir planen, dass wir genau diese Dinge erleben, die uns in den schwierigen Zeiten, in den tiefsten Tiefen des menschlichen Jammerns zu Gott und seinen nie fehlenden Hilfsquellen erheben können. Und ich habe mich natürlich gefragt, was hat denn jetzt David eigentlich da gemacht, als er sich im Herrn stärkte? Was hat er da konkret gemacht? Also die Bibel sagt es uns nicht. Das kann alles Mögliche sein. Wir wissen es nicht. Vielleicht hat er ein Lobpreislied geschrieben oder gesungen oder geschrieben und gesungen. Vielleicht hat er sich einfach zurückgezogen, sich irgendwo hingelegt und geheult und gewartet, dass Gott ihn berührt. Also das meine ich ganz im Ernst. Irgendwas wird er gemacht haben. Und nachdem wir von David so viele Psalmen auch überliefert haben und wissen, dass er ein Musiker war, glaube ich schon, dass er irgendwo sich die Zeit alleine genommen hat und sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat. Und indem er sein Herz ausgeschüttet hat, wie Gott ihn in dieser Situation begegnet, ihn ermutigt, ihm eine neue, eine andere Perspektive auf sein Leben gibt, ihm Kraft schenkt, einen Plan gibt, weil wenn wir weiterlesen, Vers 7, 8, 9, setzt David einen Plan um und sie bekommen alles wieder, alle Kinder, alle Frauen, all ihr Gut, sie bekommen alles wieder. Aber irgendwas ist dort passiert, was David Kraft gegeben hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass David einen Psalm geschrieben hat. Vielleicht hat er Psalm 31 geschrieben. Oh, ihr findet Psalm 31, Verse 2 bis 6 im Gottesdienstflyer. Vielleicht können wir die zusammen lesen, als Gebet, wie man sich im Herrn stärken kann, wie man seine Perspektive verändert, wenn man angegriffen wird, ungerechtfertigt, beschuldigt wird, wie wir uns zu Gott flüchten können und aus den tiefsten Tiefen des menschlichen Jammerns emporsteigen können zu Gottes nie fehlenden Hilfsquellen. Und lasst uns zusammen den Psalm 31 lesen. Okay, ich lade euch ein. Bei dir, Herr, suche ich Schutz. Lass meine Feinde nicht über mich triumphieren. Du bist ein gerechter Gott. Darum hilf mir und rette mich. Höre mein Gebet und komm mir schnell zu Hilfe. bring mich in Sicherheit und beschütze mich wie in einer Burg, die hoch oben auf dem Felsen steht. Ja, du bist mein schützender Fels, meine sichere Burg. Du wirst mich führen und leiten, um deinem Namen Ehre zu machen. Du wirst mich aus der Schlinge ziehen, die meine Feinde mir heimlich gelegt haben. Ja, du bist meine einzige Zuflucht. In deine Hände lege ich mein Leben, denn du wirst mich erlösen, Herr, du treuer Gott. Wow. Wow, was für eine Erkenntnis, die David hier über den Charakter und das Wesen Gottes hat. Und wie er sich darauf beruft, dass Gott ihm jetzt, vielleicht war es nicht die Situation, aber es war eine schwierige Situation, wie Gott ihm in der schwierigen Situation neue Kraft gibt, ihn erhebt, ihn herausholt aus seinen Problemen. Jesus sagt, wenn wir in ihm bleiben, dann bleibt er in uns. Wenn wir in ihm bleiben, dann bleibt er in uns. Wenn wir in ihm bleiben, dann bleibt er in uns. Was eine Verheißung, was für ein Versprechen Gottes, an dem wir festhalten dürfen. Aber ihr Lieben, ich glaube, es braucht auch von unserer Seite diesen Wunsch, diese Sehnsucht im Herzen, sich Zeit zu nehmen und bei Gott aufzutanken und diese Zeiten auch fest in unserem Tag, in unserem Tagesablauf einzuplanen und anzugehen. Das wünsche ich uns, das wünsche ich dir, dass wir dahin kommen, dass wir eine lebendige Beziehung haben mit Jesus, der mir immer wieder dieses Berührtsein und Berührtwerden, dieses Auferbautwerden von Gott erleben. Seid gesegnet und ermutigt durch die Predigt. Amen.